Damit
los!
Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel, Licht im Schacht.
Ja, herzlich willkommen zur fünften Folge Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird's spannend. Es wird eigentlich jede Woche spannend oder alle 14 Tage immer wieder spannend. Bibel ist einfach spannend. Aber heute habe ich gemerkt, heute stecken so viele Sachen wieder drin. Also das habe ich, glaube ich, schon letzte Woche gesagt. Ja? Also,
das war aber auch letzte Woche schon so.
War aber auch letzte Woche. Ist Wahnsinn, was in der Bibel alles drin steckt. Aber heute geht's unter anderem um Feierlichkeiten, um Partys, um Sitzplatzordnungen. Wo sitze ich, zu welchen Partys gehe ich, wo finde ich Ausreden für eine gute Party oder eine schlechte, vermeintlich schlechte Party. Und mal meine Frage zu Beginn an dich, David. Was verbindest du so mit Feierlichkeiten? Oder fangen wir mal mit der größten Feierlichkeit an. Thema Hochzeit. Wie war deine Hochzeit? Oder hast du eine Story von deiner Hochzeit, wo du sagst, ey, die ist erzählenswert?
Da gäbe es natürlich viele, aber ich glaube, eine der witzigsten Stories von meiner Hochzeit war, mein Bruder und mein Vater wollten uns abends mit einem Feuerwerk überraschen, so als großes Finale. Ja. Und haben aber kein Profi-Feuerwerk gekauft, so ein fertiges, was du einmal anzündest und dann 3 Minuten Spaß, sondern haben einfach Silvester auf kleine Sachen gekauft.
Das ist der knausrige Erzgebirger ist sozusagen durchgekommen.
Nee, ja, aber so das selber gestalten ist ja auch schön. Und dann sind die da übelst rumgerannt und haben halt Zeug nacheinander angezündet. Ich glaube, manches war sogar vom Profi-Feuerwerkmann. Will jetzt denen nicht unterstellen, dass sie knausrig waren. Und irgendwas ist aber umgefallen. Also ziemlich am Ende, das war vielleicht das Finale des Feuerwerks, ist so eine kleine Batterie umgefallen und hat halt genau in Richtung der zwei Männer geschossen, also meines Vaters und meines Bruders. Und die sind dann halt dort rumgesprungen, alle Gäste so, oh nein. Und es war halt wirklich spannend. Und bei meinem Bruder hat es irgendwie Haufen Löcher ins Sakko geschossen. Also da hat es danach gezeigt, da waren überall Löcher drin, weil ihnen diese Kugeln getroffen haben. Ach, es ist zum Glück nichts passiert. Ja. Das hätte auch richtig beschissen ausgehen können. Aber am Ende war es für ihn ein teures Feuerwerk, weil er ein neues Sakko gebraucht hat.
Wobei, das ist wirklich, glaube ich, elende teuer.
Ja.
Also wenn du das machen lässt von so einem Profi.
Ich fände es irgendwie auch dieses, ich zünde das alles selber an, das hat auch was. Ich glaube, ich hätte es auch so gemacht. Ja. Mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen bei dem Sakko. Taufe von meinem größten Sohn, da kniet man sich ja hin als Eltern und wird gesegnet. Und in dem Moment, wo wir uns hinkniet, reißt man die Hose am Arsch auf. Das war auch so unangenehm. Und ich habe mir dort dann vorgestellt, also ich konnte den Segen auch nicht genießen, weil ich habe mir vorgestellt, wie gerade die ganze Gemeinde meine Buchsen sieht. Aber es war zum Glück nicht so, es ist relativ weit unten gerissen. Aber ich bin dann im restlichen Gottesdienst immer so versucht, einen Bauch den Leuten zuzudrehen und nicht meinen Arsch. Und hat die ganze Zeit halt so ein komisches Gefühl.
Das ist doch auch mega peinlich. Ich musste so zuerst dran denken, oder mir fiel ein bisschen ein, weil das auch mit unserem Text zusammenhängt, Thema Ausreden. Und das wäre dann nochmal spannend, wie das bei dir so war. Aber für mich waren oftmals auch meine Kinder so eine Ausrede. Auf einer Party zum Beispiel. Es gibt ja so Feiern, da geht man super gerne hin. Und dann gibt es so Feiern, wo man sagt, oh, okay, das gehört halt irgendwie dazu, da musst du jetzt hin. Aber in jedem Fall konntest du die Kinder gut als Ausrede verwenden, wenn es zum Beispiel darum ging, wenn man Mittag schon losgefeiert hat, schon Mittagessen. Und dann dachte ich, schönes Mittagsschläfchen wäre jetzt eigentlich gut. Und dann sagt man so den Gastgebern, naja, ich würde mit den Kindern nochmal nach Hause gehen, die müssen sich auch nochmal hinlegen, dass sie auch durchhalten heute. Aber in echt ging es eher darum, dass ich mich nochmal hinlegen kann, dass ich durchhalte und nicht unbedingt wegen meiner Kinder. Oder auch umgedreht dann abends, dass man sagt, ey, die Kinder, der Käse zieht schon Fäden, die Kinder müssen ins Bett, wir machen jetzt Schluss. Also man konnte die Kinder so ein bisschen auch verwenden. Ja. Und wenn man länger Bock hat, dann hat man so nach dem Motto gesagt, nee, die halten schon mal durch. Und wenn man keinen Bock hat, sagt, oh, das ist ganz übel, wir müssen heben.
Ja, kenne ich auch. Also dass die Kinder dann die Ausrede werden und man abends sagt, wir müssen los, die sind müde. Die sagen, nee, wir sind gar nicht müde, aber man ist in Wirklichkeit selber
doch,
müde.
Du bist müde, ja. Du weißt es
oder man
nicht.
Weiß, an dem Abend ist Champions League und will pünktlich zu Hause sein oder so. Aber ja. Oder auch, dass wenn man einen Dienst hat, manchmal ist es ja so, man ist traurig drüber und denkt, Mist, jetzt kann ich nicht zu der Feier gehen. Aber manchmal denkt man auch, ach, gar nicht so schlimm, an dem Abend einen Dienst zu haben und da nicht hingehen zu können. Also kommt halt immer ein bisschen auf die Feier an.
Genau, also wenn die Feier geil ist, es gibt ja auch so Feiern, wo du sagst, da würde ich auf keinen Fall die Einladung ausschlagen. Das ist egal, was in meinem Kalender drinsteht, da gehe ich hin, da bin ich dabei, das versuche ich zu ermöglichen. Also wer wäre denn für dich so jemand, wo du sagst, also wenn du von dort eine Einladung bekommst oder dazu eine Einladung bekommst, da würdest du unbedingt hingehen?
Also auf jeden Fall, keine Ahnung, wenn meine Schwester heiraten würde, würde ich nicht überlegen, da wäre natürlich meine Antwort ja. Und man müsste dann wahrscheinlich was anderes verschieben. Oder keine Ahnung, wenn mich der Bundeskanzler einlädt, dann hätte ich schon auch Bock, mit dem mal ein paar Wörtchen zu reden. Dann würde ich wahrscheinlich auch alles andere verschieben. Aber Ja, sonst gucke ich schon erst in den Kalender und man muss ja dann immer abwägen, was geht.
Genau, es ist ja auch gut zu wissen für mich als dein Kollege, dass wenn du unbedingt irgendwie eine Einladung annimmst, dann muss ich möglicherweise den Vertretungsdienst übernehmen.
Genau, ich rufe dich bestimmt mal an, sage, ich habe eine Einladung vom Bundeskanzler, kannst du für mich die JG übernehmen?
Ja, und dann die Woche drauf, ich habe eine Einladung zur Hochzeit von meiner Schwester, kannst du den Dienst mal übernehmen? Aber ich will nicht so einen großen Mund haben, du hast diese Woche, dieses Jahr einige Dienste auch für mich schon übernommen oder wirst sie noch übernehmen.
Ja, das gibt es irgendwann zurück.
Drum eben.
Ich habe noch eine Frage an dich zum Thema Feiern. Was bist du so für Typ beim Buffet? Bist du der Erste oder wartest du lieber? Bleibst du lieber kurz sitzen, denkst anstehen, nervt?
Du lässt mich ja voll in eine Falle. Also du weißt das natürlich ganz genau. Also vielleicht für die Zuhörer zum Erklären und die, die mich noch nicht am Buffet erlebt haben. Also ich gehöre zu den Kandidaten, die zuerst beim Buffet sind. Also ich aufstehen und hinrammeln, sobald hier das Amen vom Tischgebet verklungen ist, ist eigentlich genau meins. Und dann den Teller richtig voll machen. Und meine Frau, die verdreht dann schon die Augen und sagt, oh nee, kann man nicht einfach mal warten. Und es gehört auch zum Anstand dazu. Wobei ich immer sage, wenn es niemand macht, dann sitzen wir, sage ich mal, zum Armbrot noch.
Eigentlich opferst du dich ja auf.
Ich opfer mich auf. Und so nach dem Motto, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und inzwischen wissen das auch alle. Also es ist inzwischen auch so ein allgemeines Lächeln oder Wohlwollen, wenn ich dann dort zum Buffet rammel. Wie ist das bei dir?
Ich glaube, ich war da schon eher entspannt und hatte dann nicht so Lust zu rammeln. Aber auch da, finde ich, sind die Kinder wieder eine gute Ausrede. Weil die haben ja meistens übst Hunger und sagen dann endlich, wann geht's los und so. Und da ist es cool zu sagen, ich muss ja jetzt am Anfang schon ans Buffet, weil
den Kindern erstmal was geben.
Ich den Kindern was holen muss. Und natürlich macht man da seinen Teller auch gleich mit voll. Genau, aber ich muss da eher meine Kinder bremsen. Wir waren mal jetzt bei einer Hochzeit, wo ich gesagt habe, ihr könnt nicht vor dem Brautpaar gehen. Das macht man einfach nicht.
Ja,
und das ist dann so die Challenge, wenigstens so ein bisschen Anstand dabei zu bewahren.
Also es gibt sozusagen auch ein paar Regeln, an denen sich auch deine Kinder, an die sich auch deine Kinder halten müssen.
Ja, finde ich.
Thema Vordrängeln. Da fällt mir noch ein, weil das spielt ja auch in unserem Text heute eine Rolle. Wie empfindest du das, wenn Menschen sich an Schlangen vordrängeln? Also wir waren ja jetzt gemeinsam zur Skirisszeit im Februar und dort merke ich das immer extrem. Du stehst dort an der Gondel oder wie auch immer und dann schleichen sich dort welche vorbei.
Das regt mich schon auf, weil man denkt ja dann auch, warum denken diese sind besser oder warum haben die irgendwie das eher verdient, dran zu sein?
Dann gleichzeitig
selten, glaube ich. Also da
bin ich innerlich ein bisschen meckern.
Innerlich ein bisschen kochen, aber ich habe ganz selten schon was gesagt. Gleichzeitig erlebe ich es gerade übelst oft, dass mich im Supermarkt jemand vorlässt. Also gerade ältere Leute, die oft sagen, gehen Sie nach vor, ich habe Zeit. Und ganz oft, ich habe dann oft auch nur zwei Sachen oder so, mit einem vollen Korb lässt den Kenner vor. Aber das habe ich ja schon ganz oft dann sehr geschätzt, gerade wenn man vor der Arbeit noch zwei Sachen kauft fürs Mittagessen. Und wird vorgelassen, ist schon auch nett.
Es gab mal bei Kaufland, da erinnere ich mich dran, so eine Aktion, wenn du länger, glaube ich, als 5 Minuten warten musst, dann kriegst du, glaube ich, 2,50 Euro gut geschrieben.
Habe ich auch immer gestoppt.
Und ich weiß noch, dass ich, das gab mal so eine Zeit bei mir, da bin ich extra immer an der längste Schlange gegangen. Also da war mir das Anstellen egal, weil ich wusste, wenn ich 5 Minuten erreiche, dann kriege ich 2,50 Euro. Also ich lächerlich für 2,50 Euro, so Lebenszeitverschwendung. Aber habe ich gemacht und ich habe das auch einmal geschafft, kann ich mich daran erinnern, habe das der Frau dort an der Kasse gesagt, habe gesagt, ich habe jetzt ja länger als 5 Minuten gewartet und die so, das kann gar nicht sein, wir haben ja einen Durchgangszähler. Ich habe gesagt, was ist denn bitte ein Durchgangszähler? Also wie messen Sie denn, wie lange ich hier gestanden habe? Und dann da die so eine Weile diskutieren mit mir und dann hat sie gesagt, na gehen Sie zur Info und holen Sie sich Ihre 2,50 Euro ab. Und dann bin ich dann raus aus dem Kaufland, da hast du 30 Euro dort gelassen und hältst deine 2,50 Euro und dann sagt, ja.
Fühlt sich gut an.
Genau. Gut, ich denke, wir kommen zum Text, oder?
Genau, der ist so lang, da müssen wir nicht so lange labern. Ich würde noch ein Gebet sprechen und dann lese ich uns den Text vor. Jesus, ich danke dir, dass wir wieder mit dir und dein Wort starten dürfen. Danke, dass du zu uns sprichst. Und ich bete jetzt, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst, dass das, was du uns sagen willst, in unser Herz fallen kann. Amen. Genau, der Text heute steht in Lukas 14 und es sind relativ viele Verse, nämlich 1 bis 24. Ich lese uns das mal vor. Die Heilung eines Wassersüchtigen am Sabbat. Und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie belauerten ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Und Jesus fing an und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, dem ein Sohn oder ein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Und sie konnten ihm darauf keine Antwort geben. Von Rangordnung und Auswahl der Gäste. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie suchten, oben anzusitzen, und sprach zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so sitze dich nicht oben an, denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann kommt der dich und ihn eingeladen hat und sagt zu dir, weiche diesem. Und du musst dann beschämend unten ansitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich unten an. Damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Er sprach aber zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder, noch deine Verwandten oder deine reichen Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa auch wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Das große Abendmahl. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, komm, denn ist alles bereit. Und sie fingen alle nacheinander an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, ihn zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der zweite sprach, ich habe 5 gespanne Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte es seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hineinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken werden.
Sehr schön, danke. Fange ich mal an mit meinem ersten Punkt?
Sehr gern.
Ich bin als erstes hängen geblieben tatsächlich bei diesem wassersüchtigen Typ. Und ich habe, als ich das erste Mal gelesen habe, gedacht, wer bitte oder was bitte ist wassersüchtig?
Jemand, der 4 Liter am Tag trinkt.
Ja, also ich habe ja auch so ein riesen Getränkegefäß, wo 2 Liter reinpassen. Und manchmal setze ich das direkt an. Das sieht natürlich dann aus, wie als würdest du aus einem Eimer trinken. Ja. Da sagen manche Leute vielleicht auch, du bist wassersüchtig. Aber nein, im Grunde ist Wassersucht, habe ich gelesen, ein Symptom eines Herzleidens oder eines Leberleidens oder auch eines Nierenleidens, bei dem das Wasser, was du trinkst, nicht dorthin kommt, wo es eigentlich soll, sondern es wird im Gewebe eingelagert. Also du bekommst zum Beispiel, also in den Beinen zum Beispiel, du bekommst dicke Beine, dicke Knöchel oder du kriegst andere sichtbare Ödeme unter der Haut irgendwie. Also es ist eine Krankheit, die damals auch zum Tod geführt hat. Also heute gibt es das ja auch noch, dass das passiert, aufgrund eines Nierenleidens zum Beispiel. Da ist es aber auch behandelbar. Damals war das eigentlich ein Todesurteil. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist ein Kranker. Das zweite Problem hier in dem Text ist ja, der kommt gerade an einem Sabbat zu Jesus. Also da muss man vielleicht wissen, für die, die das nicht so wissen, also Sabbat bedeutet, oder andersherum, es gibt 6 Tage, wo Gott gesagt hat, das sollt ihr arbeiten, das sollt ihr eure Dinge tun und am 7. Tag sollt ihr ruhen. Und bei Juden ist das der Samstag, der Sabbat. Bei uns Christen ist es der Sonntag, weil wir an einem Sonntag Jesu Auferstehung feiern und deswegen dieser Tag sich verschoben hat. Aber das Prinzip ist das gleiche geblieben. Also 6 Tage arbeiten, am 7. ruhen. Und jetzt wird hier ein Problem aufgemacht, was man vielleicht gar nicht im ersten Blick so sieht. Warum stellt Jesus diese Fragen? Also diese Frage, warum schaut er die Pharisäer an und stellt die Frage, darf man am Sabbat jemanden heilen oder nicht? Und es lag einfach daran, dass die der Meinung waren, nee, Heilung ist Arbeit und alles, was mit Arbeit verbunden ist, muss man weglassen. Sonntag darf man das nicht, darf man das nicht, Sonntag muss so und so begangen werden. Und Jesus stellt deswegen diese Frage, weil er eben in die Herzen der Pharisäer reinschaut. Und die antworten aber nicht, die schweigen. Die machen es wahrscheinlich wie du bei diesem Vordrängeln. Ne? Man denkt so innerlich, so ein Rotz, ich sehe es völlig anders.
Ja.
Und Jesus heilt den Wassersüchtigen. Soweit zur Story. Und mein Gedanke war, dass ich überzeugt bin, nicht nur dieser Wassersüchtige, sondern auch wir brauchen den Sonntag zur Heilung. Was meine ich damit? Ich glaube, dass auch wir immer wieder, dass unser Körper ganz normal natürlich Ruhe braucht, Pausen braucht, einfach um zu regenerieren, dass es uns einfach gut tut. Ich habe mich mal ein bisschen reingelesen, es gab immer wieder Bemühungen. Also inzwischen hat sich ja die 7-Tage-Woche auf der ganzen Welt durchgesetzt. Und es gab aber immer wieder Bemühungen, gerade von atheistischen Regierungen ob das im Kommunismus war oder auch in der Französischen Revolution, wo man probiert hat, diese 7-Tage-Woche zu kippen. Also in der Französischen Revolution zum Beispiel hat man eine 10-Tage-Woche eingeführt. Und die hat aber nicht funktioniert. Die Leute, die 9 Tage gearbeitet haben, waren zu fertig. Die haben es praktisch nicht geschafft bis zu ihrem freien Tag. Oder sie haben sich gar nicht dran gehalten, sind weiter bei ihrer 7-Tage-Woche geblieben. Aber es war dann schlussendlich so, es hat sich nicht durchgesetzt. Und Napoleon hat praktisch die 7-Tage-Woche wieder eingeführt. Und umgedreht gab es das aber auch im Kommunismus, in der Sowjetunion, dass man versucht hat, eine 5-Tage-Woche einzuführen. Aber eben nicht so, dass jeder den 5. Tag frei hat, sondern so, dass jeder mal an einem anderen Tag frei hat, aber man hat innerhalb von 5 Tagen einmal frei. Okay. Und das wurde aber auch wieder gekippt, weil Familien daran zerbrochen sind, dass sie an unterschiedlichen Tagen frei hatten und frei machen konnten. Und es hat sich einfach, also es hat nicht funktioniert. Und so kommt es, dass wir bis heute eigentlich eine 7-Tage-Woche haben, die an die Schöpfung erinnert. In 6 Tagen hat Gott sozusagen die Welt geschaffen. Ob das jetzt 6 mal 24 Stunden waren oder nicht, darüber kann man streiten. Das soll aber heute nicht Thema sein. Und am 7. Tag, wie habe ich es mal in der Predigt gehört, ging Gott surfen. Also machte Gott etwas für sich, ruhte von dem, was er getan hat. Und jetzt kommt dieser Kranke hier hin und will Heilung. Und Jesus macht das, heilt ihn. Und ich glaube, das ist auch ein Bild für uns, dass wir diesen 7. Tag brauchen, auch um gesund zu werden. Nicht nur körperlich zur Ruhe zu kommen und dass unsere körperliche Abgespanntheit wieder auftanken können, sondern ich glaube eben auch, dass gerade unsere Seele in der Zeit für Gott und mit Gott Heilung erfährt an so einem Sonntag, wenn wir den ernst nehmen und zur Ruhe kommen.
Also ich muss sagen, auch mit Familie habe ich das nochmal viel mehr schätzen gelernt, dass es diesen Tag braucht, wo man auch als Familie mal zusammen ist, wo man mal einen Ausflug macht, wo man Zeit hat, mal mit den Kindern zu spielen, aber auch so von den ganzen anderen getrieben sein, mal ein Stück runterzukommen. Also ich habe ein sehr gutes Buch gelesen von John Mark Comer, der spricht auch sehr viel über den Sonntag, den wirklich so bewusst zu halten. Der sagt zum Beispiel, oder das machen die als Familie, an einem Sonntag macht er sein Handy aus. Und sagt auch, Online-Shopping und so ist verboten. Also ich finde, wir verlagern ja manches und verarschen uns das selber. Man geht nicht einkaufen sonntags, weil die Läden geschlossen sind. Aber wenn ich dafür 2 Stunden an eBay-Kleinanzeigen hänge und gucke, was es in der Nachbarschaft für Gelumpe gibt, was ich mir holen könnte, und bin noch 1 Stunde bei Amazon und gucke, was ich alles kaufen kann, dann bin ich ja trotzdem einkaufen, bloß anders. Und da habe ich mich schon auch ertappt gefühlt, dass ich das Buch gelesen habe und versuche das seitdem schon auch nochmal ein Stück bewusster zu machen. Also zu sagen, ich gehe dort nicht an den Anruf ran, wenn es was Dienstliches ist, die Nachrichten von irgendwelchen Jugendlichen, die was planen wollen, die haben vielleicht sonntags Zeit, die beantworte ich bewusst nicht und bin da einfach mal da. Und das merken tatsächlich auch unsere Kinder. Also wir haben mal so gefragt, was nervt euch an uns, unsere Kinder? Und da hat mein großer Sohn gesagt, mich nervt es bei dir, Papa, dass du so oft, wenn du zu Hause bist, trotzdem aufs Handy guckst. Und ganz oft ist es tatsächlich, dass ich noch was Dienstliches kläre und so. Und das versuche ich bewusst wenigstens sonntags zu lassen. Und das tut uns als Familie, glaube ich, sehr gut.
Und gleichzeitig geht es ja nicht darum, also was darf ich alles nicht tun? Das Problem hatten ja die Pharisäer. Die hatten einen ganz klaren Maßnahmenkatalog, was darf man alles nicht tun? Wie viele Schritte darf man denn gehen? Ab wann wird es arbeiten? Ne? Das wurde ja teilweise ins Abstruse, dass man keinen Lichtschalter heutzutage noch immer im Jüdischen anschalten kann, weil das schon als Arbeit zählt, und kein Essen erwärmen, weil das als Feuer machen zählt und so weiter. Also man ist ja schon ganz extrem da reingegangen. Und ich glaube, es geht nicht so sehr darum, was ich am Sonntag nicht tun soll oder tun darf, sondern es geht eher darum, was ich tun darf. Also ich darf meinen Körper Ruhe gönnen. Oder ich darf Zeit für meinen Partner oder für meine Familie haben.
Ja.
Oder ich darf in die Gegenwart von Jesus kommen, weil er meine Seele heilen will an diesem Tag. Oder ich darf bei ihm all das abgeben, was sich im Laufe der Woche an mich angehängt hat. Was ich einfach mal loswerden kann. Also es geht nicht darum, so sehr von dem, du musst, du darfst nicht Rasen mähen, du darfst nicht das, sondern es ist eher vom Menschen gedacht. Also was würde dir gut tun, damit du wieder fit in eine neue Woche starten kannst?
Auch mal rauszukommen aus diesem Getriebensein, was ja in der Woche ganz normal ist, und bewusst zu sagen, ich steige jetzt mal aus. Ich glaube, das braucht unser Körper und unser Geist übelst. Ich habe ja in Israel ein Jahr gelebt. Dort gab es diese Schabbat-Aufzüge. Das war witzig. Wir waren einmal in irgendeinem Gebäude und mussten in den 9. Stock. Und weil es für die strengen orthodoxen Juden sogar Arbeit ist, diesen Knopf zu drücken im Aufzug, hält er am Schabbat, die sind so programmiert, einfach in jeder Etage. Also, dass du ohne zu drücken rein und raus gehen kannst. Und das ist ja voll nervig, wenn du dann in den 9. Stock musst und der hält halt 8-mal vorher. Aber Kleiner Fun Fact am Rande.
Und was ist denn dein erster Punkt?
Mein erster Punkt, also das, wo ich zuerst hängen geblieben bin, sind die Reaktionen von dem Gastgeber. Also das ist Vers 9 und Vers 10, wo der einmal sagt, weiche diesem, der irgendwie höher gestellt ist. Und dann in Vers 10, wo sich jemand zu weit weggesetzt hat, sagt, Freund, komm doch näher. Und ich finde es krass, wie unterschiedlich diese Reaktionen sind. Einmal ist es unglaublich hart, weiche, mache fort, dort sitzt jemand anderes, du hältst zu viel von dir selber, hast dich auf einen zu guten Platz gesetzt. Und das andere ist dieses, warum sitzt denn du so weit weg? Ich will dich viel näher bei mir haben. Und dort sagt der Freund, komm näher zu mir. Und es ist sowas, hat schon sowas Freundschaftliches, fast was Zärtliches, auch wie was da im Griechischen steht. Das finde ich spannend. Am Ende geht es dort ja um Demut. Ich finde, es ist so ein Wort, was Christen ständig benutzen, aber was so schwer zu füllen ist. Weil das heißt ja nicht, dass wir uns klein machen. Also, dass wir immer so gebeugt rumlaufen und, ja, und schlecht von uns denken. Dieses, ich bin nichts, ich kann nichts, ich gehe lieber weit weg. Wer bin ich denn? Finde ich gar nicht. Und das ist auch nicht das, was die Bibel sagt. Die sagt im Gegenteil, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Zeig, was du bist und was du kannst. Aber eben ohne so eine Arroganz zu entwickeln. Ohne dieses, ich bin ein geiler Typ. Und ich glaube, ich habe da jetzt ein bisschen länger drüber nachgedacht, ich glaube, es braucht am Ende diesen Bezug zu Gott, zu Jesus, um nicht auf einer Seite vom Pferd zu fallen. Weil es gibt ganz viele Leute, die in so Minderwertigkeit kommen, denken, ich bin nichts, ich kann nichts, wer bin ich schon, ich habe nichts zu sagen. Und da sagt die Bibel ja was ganz anderes. Sie sagt, du bist wunderbar gemacht, du bist Gott Ebenbild, du bist genauso, wie Gott dich haben wollte und hat was mit dir vor. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die denken, ich bin ein geiler Typ und das, was ich mache und was ich kann, ist unglaublich wichtig. Und wo gerade dieser Text ganz klar sagt, überhöht dich nicht. Wer das macht, der wird erniedrigt.
Ja.
Und ich glaube, es braucht diesen Bezug zu Jesus, um da irgendwo eine gute Mitte zu finden. Also zu wissen, ich kann was und es ist aber ein Geschenk. Also Gaben hat mir Gott geschenkt, die kann ich einbringen, um Gutes zu tun, um irgendwie ein Geschenk für die Menschheit zu sein. Das habe ich letztens in einem anderen Podcast gehört, das fand ich so ein cooles Bild. Wo kannst du ein Geschenk für die Menschheit sein mit dem, was in dir angelegt ist? Aber ich glaube, wenn du das als Geschenk betrachtest, dann führt es eben nicht dazu, dass du dich überhöhst. Sondern du wirst auch deine Grenzen erkennen und merken, das kann ich auch nicht, aber das zieht mich nicht runter, das macht mich nicht neidisch, das führt mich nicht ins Vergleichen, sondern ich weiß, da habe ich Grenzen, das kann ich nicht, das kann der Lars besser als ich und an anderen Punkten habe ich Stärken, die der Lars nicht hat. Also.
Ja.
Und das ist natürlich ein Weg. Also ich kann nicht sagen, dass ich das gelöffelt habe. Ich komme immer wieder an Punkte, wo ich neidisch bin, wo ich mich vergleiche, aber ich finde es cool, dass die Bibel uns zu so einem gesunden Selbstwert führt. Und ich finde, das ist so ein Bild, oder das ist, glaube ich, das, was Demut meint. Ich bin bereit, was für andere zu tun. Ich bin bereit, mich auch Leuten zu geben, weil ich mich selber nicht so unglaublich wichtig nehme, weil ich meinen Selbstwert von Jesus her weiß.
Genau, und was dabei auch helfen kann, denke ich, ist auch immer regelmäßig wieder in seinem Wort zu lesen. Ne? Also ich finde, dass die Bibel auch so ein Buch ist, was mich erdet, ne? Was mir auf der einen Seite mich aufbaut, wenn ich gerade zu schlecht von mir denke.
Ja.
Ich bin nichts wert, ich kann nichts.
Genau.
Was wir letztes Mal gesagt haben, vor 2 Wochen, ich bin der Fehler oder so.
Ja.
Da würde die Bibel sagen, nee, du bist wunderbar gemacht.
Genau.
Und gleichzeitig steht aber auch in der Bibel auch drin, ey, überlege, ob du wirklich den ersten Platz in Anspruch nehmen kannst oder ob du nie weiter hinten sitzen solltest. Und beides steckt da drin. Und auch dazu könnte man den Sonntag ja wieder nutzen. Ne? Auch
ja, genau.
Bewusst auch Zeit im Wort Gottes zu verbringen, um immer mal wieder so einen objektiven Blick auf sein Leben zu bekommen. Keinen zu überhöhten, aber keinen zu tiefen, dass man einen realistischen Blick von Gott her, von seinem Leben kriegt.
Ich finde es auch interessant, das Gegenteil von Demut ist ja biblisch beschrieben Stolz. Also was Stolz ist ja zum einen, ich finde mich geil, und zum anderen aber auch dieses, keine Fehler zuzugeben oder sich selber für unfehlbar zu halten. Wenn man was macht, dann die Schuld bei anderen zu suchen.
Ja.
Und das finde ich schon auch nochmal gut, dass das so das Gegenteil davon ist. Und der Typ hier, der sich einfach ganz vorne hinsetzt, der lebt halt im Stolz. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich bei einer Hochzeit eingeladen bin, weil ich das Brautpaar kenne, weil ich ein Freund vom Bräutigam bin und würde mich einfach direkt neben das Brautpaar setzen, wenn da keine Platzkärtchen wären. Das wäre einfach unangemessen. Dort sitzen ja im Normalfall die Eltern oder so. Und das wäre ja diese Situation. Und wenn dann der Bräutigam zu mir sagt, Junge, der Platz ist nicht gut und ich wäre vor allen woanders hingeschickt, das wäre ja heute noch die gleiche Situation. Das wäre übelst unangenehm. Und lieber sitze ich zu weit weg und er sagt, komm näher ran. Und ich glaube, dieses Stolzsein, zuerst auf sich selber zu achten, auch wie komme ich weg, das sieht man ja an Kleinigkeiten. Ich habe das letzte in der Predigt gehört, musste so lachen, wenn man Bilder aussortiert. Und ich bin bei uns für die Bilder zuständig, versuche immer Jahresende die Bilder zu sichern. Und manchmal hat man ja 3 Familienbilder gemacht und dann lösche ich 2 davon, die komisch sind, und heb nur 1 auf. Und mir ist da auch aufgefallen, und das sagt der Typ in der Predigt, ich gucke immer zuerst, wie ich gucke. Also ich würde das Bild löschen, wo ich da Augen zu habe, obwohl vielleicht die 4 anderen Familienmitglieder von mir dort am besten aussehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
Ja.
Aber ich glaube, es geht vielen so. Und das ist
dass
schon.
Dass man auf sich guckt, genau. Eigentlich, wie gucke ich? Ne? Ja. Sehe ich gut aus auf diesem Bild? Mache ich eine gute Figur?
Genau.
Und man guckt gar nicht so sehr, wie sitzen bei den anderen aus.
Und das ist, glaube ich, schon am Ende stolz. Dieses, wie komme ich weg? Wie stehe ich da?
Wobei ich sagen muss, bei unserem Podcast-Bild, haben wir ja gestern drüber geredet, da komme ich gar nicht gut weg. Also ich hätte das auch nochmal neu machen lassen können. Da sehe ich so ein bisschen aus wie ein Hamster. Ich habe das gestern David mal gesagt. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht die ganze Zeit immer dran, wenn ihr das Podcast-Bild seht, ihr das guckt wie ein Hamster. Ich sehe ihn echt ein bisschen besser aus. Aber mir war es wichtig, wie der David drauf aussieht, deswegen haben wir uns dafür entschieden.
In der ersten Version, da sah ich richtig komisch aus.
Ja, genau.
Von daher bin ich ganz froh, dass wir die Version genau haben.
Die hast du dann gelöscht sozusagen. Genau. Und dann ist nur das Hamsterbild von mir übrig geblieben.
Ja, das ist so viel vielleicht zu meinem Punkt. Demut und Stolz, finde ich, kommt, wird hier gut erklärt und wird hier so praxisnah.
Okay. Ja, ich bin immer noch stecken geblieben bei dem Thema von dem Wassersüchtigen. Weil ich gelesen habe, in der Antike war dass die Krankheit Wassersucht hatte auch noch eine weitere Dimension. Da ging es praktisch nicht nur um die Krankheit als solches, sondern da steckt auch ein übertragener Gedanke dahinter. Im Übertragenen, das Problem war ja, oder das Paradoxe an dieser Krankheit ist ja, dass du praktisch trinken kannst, so viel du willst, und bleibst trotzdem durstig. Und das Wasser lagert sich in deinem Gewebe an, aber es kommt, dein Blut zeigt an, es ist zu wenig Flüssigkeit drin, du musst was trinken. Also du behältst den Durst, obwohl du trinkst.
Na.
Einfach, weil es in eine falsche Richtung geht. Im Übertragenen habe ich so gedacht, wo versuchen wir unseren Lebensdurst zu stillen mit allen möglichen Dingen? Und gleichzeitig aber die Erfahrung machen, wir bleiben durstig, wir bleiben lebensdurstig. Wir haben einen geilen Urlaub, wir haben einen hübschen Partner, eine hübsche Partnerin, wir haben das beste Smartphone, wir gucken die tollste Serie oder was auch immer, wo wir das so suchen.
Na.
Und am Ende bleibt irgendwie so ein Gefühl des Durstigseins oder alles, womit wir uns zum Beispiel auch Wünsche so erfüllen, alles, was wir so in unser Leben rein scheffeln, das hält immer nur eine kurze Weile an. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, damals, als ich mein erstes Handy mit 14 habe ich mein erstes Handy bekommen, das war so Sony Ericsson. Also es war noch nicht farbig, sondern das hatte so schwarz-weiß im Grunde. Aber da gab es an der Seite so ein Rad, und wenn du das gedreht hast, kamen dann die Menüpunkte so fast 3D-mäßig nach vorne, so Nachrichten. Anrufe. Also es tat sich so raus, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Und ich habe zu meiner Mutter damals gesagt, wenn ich das Handy habe, dann bin ich glücklich. Dann habe ich alles, was ich im Leben brauche. So habe ich als Jugendlicher gedacht. Und dann hatte ich irgendwann das Handy, habe mir das gekauft von meinem Konfirmationsgeld. Und dann hast du das 2 Wochen, freust dich, oh, gibt es sogar einen Taschenrechner drauf oder keine Ahnung. Das konnte ja bei weitem noch nicht so viel wie heute.
Gab es Snake schon?
Snake gab es natürlich. Das war mit drauf. Aber ansonsten war das auch schon zu Ende. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, keine Ahnung, 3 Wochen später denkst du, ja, ist schon toll, aber wisst ihr, was richtig geil wäre, wenn ich jetzt einen Laptop hätte oder wenn ich dies hätte oder wenn ich jenes hätte. Praktisch so dieser Versuch, den Durst zu stillen und die Erfahrung, alles, was ich trinke, alles, was ich in mein Leben reinscheffe, lagert sich zwar irgendwo an, aber dieser tiefe innere Durst wird nie gestillt. Ich habe neulich mal das Buch von C.S. Lewis gelesen, Pardon, ich bin Christ. Und der hat ja eine interessante Theorie, dass er nämlich sagt, für alle Bedürfnisse, die wir hier auf der Welt haben, muss es eine Erfüllung geben. Also er bringt dann so Beispiele wie ich habe Durst, also muss es zu trinken geben. Oder ich habe Hunger, also muss es auf dieser Welt etwas zu essen geben. Oder ich will atmen, also muss es Sauerstoff geben. Rede dann auch noch von Enten, ne? Eine Ente will schwimmen, also muss es Wasser geben und so weiter. Der sagt also, alle Bedürfnisse haben irgendwo einen Ort, wo sie gestillt werden. Und ich glaube, dass in uns Menschen eine Sehnsucht nach Sinn zum Beispiel steckt. Oder nach Zufriedenheit, nach Ewigkeit, nach vollkommener Liebe, nach Glück. Und nach der Theorie von C.S. Lewis bedeutet das ja, es muss einen Ort geben, wo diese tiefen Bedürfnisse gestillt werden. Und die Erfahrung zeigt aber, egal womit Menschen in dieser Welt versuchen, die Sehnsucht zu stillen, im Reichtum oder menschliche Liebe oder Reisen, was auch immer, es bleibt irgendwie immer in unserer Seele so ein Loch zurück, wo wir merken, es reicht nicht. Es bleibt da so ein Grunddurst drin, den meine letzte Sehnsucht wird eigentlich durch diese Dinge nicht gestillt. Und C.S. Lewis sagt aber, wenn es die Sehnsucht gibt, muss es auch die Erfüllung geben. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Dieser Mensch findet diese Erfüllung in Jesus. Also der kann vorher, konnte der aufnehmen in seinem Leben, was er wollte. Es ist einfach nicht angekommen. Es war dieser Durst und Jesus heilt ihn davon. Und für mich ist es auch so ein übertragenes Bild, dass Jesus meinen tiefsten Seelendurst heilen kann. Dass ich mich nicht mal mit anderen Dingen voll stopfen muss und reintrinken muss, die vermeintlich mir so eine Durststillung geben, Lebensdurststillung geben, sondern dass er meinen Lebensdurst stillen will. Ich glaube, das ist weit um die Ecke gedacht, aber tatsächlich galt auch diese Wassersucht in der Antike wirklich auch als ein Zeichen für Menschen, die versuchen, immer mehr in ihr Leben reinzubringen, ohne glücklich zu werden. Das fand ich ganz spannend, weil das doch auch zu der Geschichte ganz gut passt, dass Jesus am Ende ihnen Zufriedenheit gegeben hat.
Und ja auch voll gut in unsere Zeit passt. Also wir haben ja heute mehr Möglichkeiten denn je und trotzdem bleibt diese Sehnsucht. Also das zeigt ja, dass egal wie viel Reichtum, egal wie viel man hat, dass es das nicht ausfüllt. C.S. Lewis nennt das ja, oder für den ist das ja sogar eine Art Gottesbeweis. Der sagt ja an dieser Tatsache, dass es eine Sehnsucht gibt, die nichts in dieser Welt stillen kann, sieht man, es gibt was über dieser Welt. Es gibt was Übernatürliches.
Genau.
Ich bin noch als meinen zweiten Punkt an den Versen 18 und 19 hängen geblieben, also an diesen Ausreden. Die finde ich schon wild. Also, dass der sagt, ich hab einen Acker gekauft und ich will den angucken. Und darum komme ich nicht zur Hochzeit. Also ich finde diese Ausrede extrem dämlich. Das ist wirklich, finde ich, auf M-Niveau wie die Katze hat meine Hausaufgaben gefressen oder der Hund.
Ja.
Also damit mich von einer Hochzeit abzumelden, fände ich schon frech. Aber der macht es halt. Oder der Zweite, der sagt halt, ich will meine Ochsen angucken. Also die haben das ja schon gekauft. Eine gute Ausrede wäre ja noch, ich muss heute dahin, die zu kaufen. Aber die sagen ja beide, wir haben das schon gekauft und wollen es angucken. Also die wollen sich eigentlich an ihrem Besitz irgendwie ergötzen, sich daran freuen. Und dass das nicht einen Tag warten kann, finde ich schon übelst frech. Ja. Da ist die dritte Ausrede schon ganz gut, zu sagen, ich habe geheiratet. Aber der entschuldigt sich ja nicht mal, der Dritte. Der sagt einfach, ich habe geheiratet, ich komme nicht. Die anderen sagen wenigstens noch, es tut mir leid, ich kann deswegen nicht kommen. Also alle drei entschuldigen sich. Und ich dachte so, dieser Punkt, es ist ja an sich nichts Schlechtes. Also vielleicht steht der Acker für Arbeit und die Ochsen für Besitz und die Frau für Beziehung. Alles drei sind ja wichtige Bereiche unseres Lebens. Und Ochsen und Acker und Arbeit und Frauen sind nichts Schlechtes. Aber ich glaube, was so dahinter steht, ist dieses, die haben irgendwie Glück, oder was sie in dem Moment glücklich macht und verpassen deswegen das, was sie noch viel mehr glücklich machen würde. Und ich finde, das knüpft vielleicht ein bisschen an deinen Punkt an. Ich finde, das ist auch sowas, was, denke ich, uns heute oft so geht, dass man so auf irgendwas fixiert ist oder auch so abgelenkt ist von irgendwas, wo man denkt, das macht mich gerade jetzt glücklich, dass man gar nicht diesen Blick hat für das, was eigentlich noch viel mehr glücklich macht. Und ich glaube, nicht ohne Grund ist es ja auch so, dass in den Teilen der Welt, wo es viel mehr Not gibt, wo Leute Hunger und so erleben, da wenden sich viel mehr Leute an Gott und glauben. Ja. Und in unseren reichen westlichen Ländern, da gibt es ja gerade einen extrem großen Atheismus. Und viele sagen, ich brauche doch Gott nicht, ich habe doch mein Glück hier. Ich habe doch mein Glück bei den Ochsen und beim Acker und beim Frauen, bei meiner Familie, bei all dem, was mich in meinem Alltag irgendwie beschäftigt. Und ich glaube wirklich, dass es auch eine Strategie des Teufels ist, uns immer wieder so Häppchen hinzuwerfen, wo wir denken, das macht jetzt glücklich, um nicht das eigentliche Glück zu suchen, was wir nur bei Jesus finden. Und diese Einladung steht ja auch heute an uns. Also Jesus lädt uns ein, er sagt, komm, es ist alles bereit, ich habe alles getan, ich bin am Kreuz gestorben, ihr müsst nur Ja zu mir sagen und ihr seid Teil dieser ewigen Party im Himmel. Und so oft lenken uns, glaube ich, auch alles Mögliche ab, dass wir zu beschäftigt sind, dass wir unseren Acker sehen, vielleicht sind es die Hausaufgaben oder so, keine Ahnung. Vielleicht sind es die Ablenkungen, wo man einfach viel zu viel am Handy, an Netflix ist. Vielleicht sind es die Beziehungen, die wichtig sind, aber die auch zu wichtig sein können. Also wenn ich nie Zeit habe für Gott, weil ich ständig irgendwie Beziehung pflege, ob das jetzt digital oder in echt ist. Also all das Gute, was Gott uns auch schenkt und schenken möchte, kann uns ablenken von dem, was noch viel besser ist. Also das ist, glaube ich, dieser Punkt. Wir können denken, wir sind glücklich und verpassen dadurch das, was uns noch viel glücklicher macht.
Ich habe so jetzt die ganze Zeit, wo du so erzählt hast, habe ich so drüber nachgedacht. Im Grunde erwarten wir von den falschen Dingen oder von den richtigen Dingen das Falsche oder von den falschen Dingen das Richtige oder wie auch immer. Weißt du? Also wenn du, keine Ahnung, wenn du eine Salami kaufen willst, dann gehst du nicht zum Bäcker. Und wenn du bunte Luftballons für einen Kindergeburtstag brauchst, dann gehst du nicht zum Bestattungsunternehmen. Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wir erwarten uns von den Dingen in der Welt, von dem Besitz, von der Reise, von meiner Familie, erwarte ich mir diese tiefe Erfüllung.
Ja.
Und darum verwende ich da unglaublich viel Zeit immer wieder da rein und denke, ich muss das und das und dann brauche ich das und wäre am Ende nicht glücklich, weil ich eben meine bunte Luftballons beim Bestattungsunternehmen zu bekommen.
Ja.
Und dieser Text sagt mir, Die Party spielt dort bei diesem König. Also die Party spielt bei Jesus. Dort findest du Erfüllung. Ja. Und darum hör auf mit den Ausreden, warum du jetzt gerade keine Zeit hast für ihn, und komm zu ihm. Und er will dir das geben, was du brauchst. Er lädt dich ein. Ich lese jetzt zurzeit gerade ein Buch und da kommt so ein Psychologe drin vor, der sich mal mit dem Glück auseinandergesetzt hat. Und der hat gesagt, im Grunde brauchen Menschen drei Dinge im richtigen Verhältnis. Nämlich, es geht ums Haben, es geht ums Lieben und es geht ums Sein. Also wir brauchen gewisse Menge an Besitz, etwas besitzen. Es geht darum, dass wir lieben können, dass wir geliebt werden. Und es geht darum, Sein bedeutet, dass wir einen Sinn im Leben haben. Diese drei Punkte. Und wenn man mal auf diese Party schaut, von diesem großen Abendmahl, von dem Jesus hier spricht, dann hast du alles Dreies dort. Du hast den Besitz, du darfst essen von dem, was dir der König auftischt.
Ja.
Du hast die Liebe des Königs, der dich eingeladen hat und der für seine Gäste da ist. Und du hast den Sinn, dass dein Platz genau dort ist bei dem König in seiner Gegenwart. Also du hast eigentlich alles Dreies, was glücklich macht. Während die Leute da ja noch, wenn man es mal genau nimmt, der hat einen Acker gekauft. Der weiß noch nie, ob das gut wächst dort, sei Gelumpe, was er dort aussehen will. Also das ist ja erstmal nur ein Anfang. Er hofft, dass daraus was Gutes und sein Glück erwächst. Oder auch diese Ochsengespanne. Oder auch die Frau. Also ich bin glücklich verheiratet, alles mega. Und gleichzeitig weiß ich, dass auch Ehe nicht alles ist und Partnerschaft. Und dass es auch dort Streit geben kann. Und dass es auch dort eine Unzufriedenheit geben kann. Also es sind ja alles nur so Anfänge. Und dann sagt uns die Geschichte aber hier, an dem Tisch von dem König, der zum Abendmahl geladen hat, dort hast du all das, was du brauchst, um glücklich zu sein.
Und ich finde, es nimmt ja auch, also erstmal zeigt es, wo finde ich wirkliches Glück, und es nimmt ja auch diesen Druck. Ich muss das und das besitzen, um glücklich zu sein. Ich muss heiraten, um glücklich zu sein. Nee, man kann eben auch als Single glücklich sein. Oder man kann eben auch, wenn es in der Ehe mal kriselt, trotzdem irgendwie einen inneren Frieden haben, weil das am Ende bei Gott liegt. Und nicht durch Besitz oder durch irgendwas erreichbar ist.
Gut, setzen wir zur Landung an.
Machen
wir. Kommen wir zu unseren Nuggets. Was ist denn dein Nugget, was du gern den Leuten mitgeben willst?
Genau, mein Nugget. Ich mache nochmal ein bisschen einen neuen Punkt auf. Das wollten wir zwar eigentlich nicht, aber irgendwie hat es sich nicht vermeiden lassen. Es geht aber wieder ein bisschen auf die Demut ein. Der sagt ja hier auch, lad doch die Leute ein, die dich nicht wieder einladen. Und ich finde, das ist ja auch was von Demut. Dieses, ich tue was Gutes, ohne dass ich drauf achte, wie komme ich dabei weg. Und darum will ich euch konkret herausfordern, tut diese Woche mal was Gutes, ohne dass es gesehen wird. Also macht was, ohne dass ihr dafür gefeiert werdet. Räumt heimlich die Spülmaschine aus, schenkt jemandem was, aber ohne dass die Leute sehen, ihr habt es getan. Und ich glaube, das ist was, woran man Demut lernt und wo man jemandem trotzdem auch eine übelste Freude macht. Also ich denke, es ist so ein kleiner praktischer Schritt, das zu leben, wozu Jesus hier einlädt.
Genau, mein Nugget für heute ist, ich will euch Lust und Freude für den Sonntag geben. Und ich will euch mal herausfordern, lebe den Sonntag mal ganz bewusst als einen Tag der Ruhe. Mach vielleicht das, was der David vorhin vorgeschlagen hat, mal das Handy für diesen Tag einfach auf Flugzeugmodus, einfach mal irgendwo verstecken oder jemanden anders in der Hand drücken und sagen, ich brauche es heute mal nicht. Aber einfach mal bewusst die Ruhe zu leben. Spazieren zu gehen, Zeit mit der Familie zu haben, mit Freunden zu haben.
Keine Hausaufgaben machen.
Keine Hausaufgaben mal zu machen, nicht zu lernen für die Arbeit vom Montag, sondern das schon am Samstag alles abgearbeitet haben. Bewusst zur Ruhe zu kommen und vor allen Dingen auch Gemeinschaft mit Gott suchen. Im Gottesdienst, vielleicht mal in den Gottesdienst gehen oder auch selber in der Bibel lesen, im Beten. Also mal bewusst den Sonntag als Tag, wo Jesus deine Seele heilen will,
wahrzunehmen.
Genau, dazu mache ich Mut. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Licht im Schacht.